Ja, mein Thema heute Morgen ist: Der Herr urteilt nach den Herzen. Vielleicht kennt ihr ein Buch, Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Kennt jemanden das Buch? Oh, viele. Okay, eigentlich ein Kinderbuch. Aber der Autor hat gemeint, nein, nein, das ist auch genauso relevant für die Erwachsenen. Nämlich, es hilft uns, richtig zu sehen. Ja, fantasievoll zu sehen. Zu sehen, was mehr als wirklich da ist. Ja. Und in diesem Buch gibt es einen Satz, das ist ganz besonders wichtig. Und bestimmt der bekannteste Satz. Und da steht: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Gerade als der Autor ein Kind war, hat er Bilder gerne gemalt. Und wir haben ein Bild, das er damals gemalt hat. Was seht ihr denn da? Ein Hügel. Oh, Halleluja. Eine Schnecke. Ah, oh, ihr seid ja schon super. Viele Leute sehen einen Hut. Und Antoine hat dann gefragt, wenn ihr dieses Bild seht, habt ihr Angst? Und die Erwachsenen, die haben gesagt, nein, wofür sollten wir Angst haben von einem Hut? Er hat gesagt, nein, hat er gesagt, das ist kein Hut. Das ist ein Riesenschlange, ein Boa. Und es hat gerade ein Elefant geschluckt. Jetzt haben wir noch ein Bild. Ein Folie weiter. Ja, genau, da sieht man diesen Form. Und ja, sehen, es geht um sehen. Mit dem kleinen Prinz geht es auch weiter mit Rosen, nicht wahr? Und er merkt, dass eine Rose ist nicht gleich wie alle anderen Rosen. Jede Rose ist einzigartig. Ja? Aber die Rose wird schön und einzigartig, wenn man sich mit ihr vertraut macht. Wenn man diese Rose züchtet, gießt, schützt. Und so ist es mit uns, nicht wahr? Wir haben einen Gott, der uns beschützt, der uns sieht, der uns züchtet, der uns mit seinem Heiligen Geist begießt. Und dann haben wir dann diesen entscheidenden Satz, das sprach damals der Fuchs zu dem kleinen Prinz. Und es sagt einfach dieses Geheimnis: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Ja, unsere Augen, sie schauen dann immer auf das Äußerliche. Unsere Augen, natürlichen Augen, kann nicht auf das Innere sehen. Aber wir brauchen diese Gespür, tiefer zu sehen, mehr zu sehen, mehr als nur Äußerlichkeiten. Und dann ist dieses Schauen mit dem Herzen so wichtig. Wir schauen mit den Herzen, mit den Augen des Glaubens. Ein Schauen, wie Gott selber schaut. Wenn wir das Bild von einem Hut sehen, dann haben wir keine Angst. Ja, aber wenn wir wirklich so einen riesen Boa sehen würden, hätten wir bestimmt Angst. Und in unserer Welt haben viele Menschen Angst. Ich möchte behaupten, es hat ja fast alle Angst. Und wir kennen dann auch Angstsituationen. Angst vor Krankheit zum Beispiel. In der Corona-Pandemie haben so viele Menschen Angst gehabt. Angst vor Krieg. Durch den Krieg in der Ukraine haben auch die Menschen hier Angst. Sie haben Angst, dass der Krieg hier hinkommt, dass es sich ausbreitet. Aber hinter diesen Ängsten ist meistens der Angst um den Tod, der Angst zu sterben. Ja? Aber wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Tod, keine Angst zu haben vor dem Sterben. Weil wir wissen, wir haben Jesus und er hat gesiegt über den Tod. Wir wissen, wo wir hinkommen. Amen. Wir wissen es. Und was sagte Jesus zu dem Schächer am Kreuz? Er sagte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das war ein Krimineller. Aber er hatte geglaubt an Jesus als sein Erlöser. Er hat geglaubt. Und dieser Glauben an Jesus ist so wichtig, nicht wahr, dass wir einfach festhalten daran. Er ist der einzige Erlöser. Ja? Man kennt den Spruch, es gibt viele Wege nach Rom, aber es gibt nicht viele Wege in Gottes Herrlichkeit, in Gottes Reich. Es gibt nur einen Weg in Gottes Reich und das ist Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, sagt er, kommt zum Vater, denn durch ihn. Und worauf hören wir? Ja? Worauf schauen wir? Gestern gab es ein Seminar, hörendes Gebet. Wer war da? Oh, einige. Ja, es ist ein gutes Thema, ein spannendes Thema. Ja? Wir wollen, nicht wahr? Wir können Gott hören. Er spricht, er ist der Lebendige, er offenbart sich in unseren Herzen. Und auch sehen, ja, er spricht auch durch Bilder, die wir sehen in unseren Herzen. In 1. Samuel 16, Vers 7 steht, der Mensch urteilt nach den Augen, der Herr aber urteilt nach dem Herzen. Luther hat es so übersetzt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Wir wollen eine Geschichte aus der Bibel lesen. Und das ist, wo David gesalbt wird. Er wird gesalbt als König durch Samuel. Und ich lese aus dem 1. Buch Samuel, Kapitel 16. Der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe mich von ihm als König über Israel abgewandt. Jetzt füll dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Such in Bethlehem einen Mann namens Isai auf. Denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen als König auserwählt. Aber Samuel fragte, wie kann ich das tun? Wenn Saul davon hört, wird er mich töten. Nimm eine junge Kuh mit, antwortete der Herr, und sage, dass du gekommen bist, um den Herrn ein Opfer zu bringen. Lade Isai dazu ein, und ich werde dir zeigen, was du tun und welche seine Söhne du für mich salben sollst. Samuel tat, was der Herr ihm gesagt hatte. Als er in Bethlehem ankam, bekamen die Ältesten der Stadt Angst und fragten, kommst du in Frieden? Ja, in Frieden, antwortete Samuel. Ich bin gekommen, um den Herrn ein Opfer zu bringen. Reinigt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Dann vollzog Samuel den Reinigungsritus für Isai und seine Söhne und lud auch sie zum Schlachtopfer ein. Als sie kamen, sah Samuel Eliab an und dachte, sicher ist das der Gesalbte des Herrn. Doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Dann kommen noch Versen, wo die anderen Söhne kommen. Und dann ist es genauso. Gott sagt, nein, diesen Mann habe ich nicht auserwählt. Und dann ab Vers 10, auf diese Weise wurden Samuel 7 Söhne Isais vorgestellt. Doch Samuel sagte zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Dann fragte er, sind das alle deine Söhne? Der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai, er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Lass ihn sofort holen, sagte Samuel. Wir können nicht anfangen, bis er da ist. Und er ließ Isai ihn holen. Er war sonnengebräunt, gut aussehend und hatte schöne Augen. Und der Herr sprach, ja, das ist er, salbe ihn. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Danach kehrte Samuel nach Rama zurück. Ja, eine tolle Geschichte, oder? Der Herr, ja, sieht wirklich, er sieht unseren Herzen an. Aber die Menschen sieht mit den Augen. Herz in der Bibel bedeutet das Innere, das unsichtbare Mitte eines Menschen. Herz umfasst Wille, Gefühle und Verstand. Das Herz ist der Ort, wo sich der Mensch entscheidet, ja, für Gott oder gegen Gott. Schaut Gott also mit einem Röntgenblick auf das Herz von David und sagt, ja, ja, das ist ein gutes Herz, den suche ich aus. Nein, nein, das wäre ein Missverständnis. Gott sah auch die tiefen Abgründe, die sich auftun würden in Davids Herz. David aber, der Name, bedeutet der Geliebte. Wow, was für ein toller Name. David ist von Gott geliebt. Und ein paar Kapitel vorher lesen wir auch, David ist ein Mann aus dem Herzen Gottes. Gott schaut eben nicht wie Menschen mit den Augen, er sieht mit seinem Herzen. Und sein Herz ist voller Liebe. Das ist Barmherzigkeit. Die Evangelien berichten davon, wie Jesus Menschen die Augen und die Ohren öffnet, damit sie sehen können und hören können. Aber es ist ihm ein Anliegen, dass sie das Wesentliche hören können und sehen können. In dem Gleichnis vom Seemann steht, glückselig eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Das ist Tatsache. Wir können sehen und hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und zu hören, was ihr hört. Von Jesus dürfen wir uns gesegnete und gesalbten Augen und Ohren schenken lassen. Und unsere Augen und Ohren werden geschärft auf das Wesentliche, damit wir besser hören und tiefer sehen können. Und das ist immer sehr notwendig. Wir haben oft so Bilder in unserem Kopf, Vorstellungen über Dinge, Vorurteile. Und es ist wichtig, dass wir die loslassen, dass wir uns Gott überlassen, dass wir uns von ihm durchdringen lassen. Es war wie Samuel und David. Ja? Sie müssten es lernen und erleben. Ja? Schau nicht auf das Äußere, sagte Gott zu Samuel. Es ist keine dieser staatlichen Söhne des Isai, den du salben sollst. Gib mir dein Bild, deine Vorstellung von einem König. Und vielleicht sagt Gott auch zu uns, gib mir dein Bild, das Bild, das du gemacht hast von deinem Ehepartner. Mein Bild von deinem Ehepartner sieht ganz anders aus. Oder gib mir das Bild, das du gemacht hast von deinen Kindern oder deinen Eltern. Mein Bild von ihnen sieht ganz anders aus. Oder die Nachbarn, Menschen in der gleichen Straße, die dir etwas schwierig sind. Was sagt Gott? Was ist sein Bild über diesen Menschen? Wie ist sein Bild von dieser Gemeinde? Können wir unser Bild von dieser Gemeinde einfach loslassen, abgeben und erwarten, was er tut, wie sein Bild von dieser Gemeinde ist? Samuel war ein Prophet. Dann denken wir, ein Prophet muss das doch können. Aber er achtete auf das Äußere. Und deswegen möchte ich das auch behaupten, dass du das auch tust. Und ich weiß, ich tue das dann auch. Wie gehst du mit Ausländern um? Es gibt in Deutschland so viel Ausländerfeindlichkeit. Es gibt Antisemitismus. Ja. Aber wir sind überall in der Welt Ausländer, außer in unser Heimatland. Und ich glaube oft, nur weil Menschen ein bisschen anders sind, haben wir vielleicht Angst, sie anzusprechen. Wie ist es mit Obdachlosen? Wie ist unser Bild von einem Obdachlosen? Sprechen wir sie an oder gehen wir vorbei, weil wir ein bisschen Angst haben? Ich weiß nicht, ob ich schon mal hier erzählt hatte. Als ich studiert hatte an der Bibelseminar Bonn, hatten wir ein Fach Randgruppen. Und wir sind dann losgegangen mit einem Dozent im Bonner Loch. Und wir sollten dann mit den Obdachlosen sprechen. Und das war für mich ja ein Schreck. Ich habe gedacht, das kann ich nicht. So ein Obdachloser oder ein Drogenabhängiger ansprechen über Jesus? Nein, ich hatte viel zu viel Angst. Und ich hatte viel gebetet und Gott gebetet, dass er mein Herz ändern würde. Dass ich diesen Menschen sehen könnte, wie er sie sehen würde. Und wir gingen dahin und ich war immer noch ängstlich. Und der erste Obdachlose, den ich ansprach und erzählte von Jesus, was machte der? Sagte, ja, ja, das ist gut, was du erzählst. Und der griff in seine Tasche und nahm einen ganz kleinen Gideon-Bibel aus seiner Tasche heraus. Und das hat mir die Angst genommen. Und ja, und dann in Bonn, in die große internationale Gemeinde, da habe ich die Einsätze für Evangelisation geleitet. Und wir gingen dann jede Woche nach Bonn, ins Bonner Loch. Und dann haben wir diese Leute dann geholfen. Wir haben sie Suppe gebracht und Kaffee und Brote und mit denen gesprochen. Und ich glaube, das Wichtigste war einfach die Wertschätzung. Es gab Menschen, die dahin kamen, die ihnen einfach zugehört haben und sie annahmen einfach als Menschen, wo die meisten anderen einfach vorbeigingen. Ja, wie gehen wir um mit Menschen, die Not haben und Leid? Denken wir, sie haben ja selber Schuld, dass es so geworden ist. Oder sind wir bereit zu hören und zu helfen? Es gibt ein Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, isst er nicht. Harald und ich sind gerade zurück auf eine Reise in Israel und Jordanien. Gab es natürlich auch dann Essen, was wir dann so nicht kannten. Was mache ich? Ich mache dann, nehme immer nur eine ganz, ganz kleine Portion, um es zu probieren, weil ich es nicht so kenne. Ja, und ich denke, das ist oft so, was wir tun, wenn wir es nicht kennen. Wollen wir das dann nicht einmal ausprobieren vielleicht. Aber es ist wichtig auch mit unseren Mitmenschen, dass wir ja, über diese Hemmungen übersteigen mit Jesus. Ja, dass wir wissen, wir können Menschen ansprechen, weil sie brauchen die Liebe Christi. Ja, früher gab es diese Armbänder. What would Jesus do? Alle in meinem Alter kennen das, auch die ein bisschen jünger sind. Ja. Und einmal dann sagte mir eine Frau, das brauchst du doch nicht. Ich habe gesagt, oh doch, das ist so wichtig, dass ich immer wieder frage, Jesus, was möchtest du, dass ich tue in dieser Situation? Das ist so wichtig. Vielleicht ist es mit Ausländern und Obdachlosen ein krasses Beispiel. Ja. Aber ja, wir müssen einfach spüren, dass wir nicht Menschen verurteilen. Jesus tat es nicht. Er ging hin zu den Sündern und den Prostituierten. Und es ist wichtig einfach, dass wir offen sind. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg mit Jesus. Wir sind auf dem Weg zu Jesus. Ja, er will uns nach seinem Ebenbild machen. Und ja, er sieht uns mit all unseren Fehlern und er liebt uns. Und das ist einfach ein Geschenk vom Herrn, dass er uns so liebt. Aber er möchte uns auch ans Ziel bringen. Deswegen sind auch, ist Gemeinschaft so wichtig, auch in den kleinen Gruppen, in den Hauskreisen. Da lernt man die Leute etwas näher kennen. Und dann merkt man, oh, da hat er oder sie eine Schwäche. Aber dann beten wir füreinander und helfen einander und ermutigen einander im Glauben. Und dann kommt man einfach weiter und Gott heilt. Ja. Und sehen wir eine Änderung? Seht ihr das untereinander? Ich sehe das manchmal, dass jemand dann wirklich so Fortschritte macht mit dem Herrn und ich freue mich darüber. Und das ist wichtig. Und das gab es aber nicht immer, auch in der Bibel nicht. Wenn wir an Paulus denken, ja, als Paulus dann das Evangelium predigte, am Anfang in Jerusalem, die junge Jesu, die neue Gemeinde, die haben gesagt, nee, nee, der ist dann doch der Christenverfolger, wir wollen nichts mit ihm zu tun haben. Und es war Barnabas. Barnabas sagte, nein, nein, er predigte Jesus. Er glaubt jetzt, er hat sich umgekehrt. Und so dürfen wir auch wirklich miteinander auf dem Weg sein und erwarten, dass wir ineinander Änderungen sehen. Ja, weil der Herr sieht auch in unserem Herz. Und wie sieht unser Herz aus? Als David dem Volk Salomo als seinen Nachfolger vorstellte, sagte er etwas über Herzenseinstellung. Das lesen wir im 1. Chronik 28, Vers 9. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten der Gedanken. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen, ewiglich. Haben wir hier wieder das Herz als Zentrum der Menschen, der wichtigste Ort der Begegnung mit Gott. In Jeremia 17, Vers 10 steht, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um einem jeden zu vergelten nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Und wir wissen, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Der Mensch kann sein Herz verhärten vor dem Anruf Gottes. So dass Hesekiel schrieb von steinernen Herzen. Das lesen wir in Hesekiel 11, Vers 19. Da sagt Gott, ich aber will ihnen ein einiges Herz geben und einen neuen Geist in eurem Brust legen und will das steinerne Herz aus ihrem Leibe nehmen und ihnen ein fleischendes Herz geben. Wow, er verspricht, er tut das und er hat es getan durch Jesus. Aber Jesus sagt uns, was aber aus dem Munde herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. So, wenn wir uns hinwenden wollen zu Gott, es verlangt eine Änderung unseres Herzens. Gott will nicht, dass getötet wird. Er will nicht, dass Babys abgetrieben werden. Er will nicht, dass an Embryonen experimentiert wird. Er will keine Unzucht, lesen wir hier. Unzucht ist Sexualität außerhalb der Ehe. Und das ist leider gang und gäbe in unserer Gesellschaft. Aber Gott will es nicht. Was wollen wir? Wollen wir das, was Gott will? Oder wollen wir das, was die Welt tut? Eines Tages werden wir auch vor Gott stehen. Im Alten Testament vergleicht Gott öfter Abfall an Glauben mit Ehebruch. Gott möchte, dass unsere Beziehungen in Ordnung sind. Unsere Beziehung zu ihm, aber auch unsere Beziehung in der Ehe, unsere Beziehungen miteinander. Und er liebt uns mehr, wie wir es vorstellen können. Und er freut sich, wenn wir zu ihm umkehren. Wir haben keine sturen Richter. Wir haben einen Gott, der uns vergibt. Vielleicht hast du einmal gestohlen, Diebstahl. Damit ist auch Unehrlichkeit gemeint, wie zum Beispiel bei der Steuererklärung. Wer ein Haus hat oder eine Eigentumswohnung, weiß, wir müssen jetzt diese Grundsteuererklärungen fertig machen und einreichen. Und ja, das hatten wir gemacht. Und dann sagt der Steuerberater, das kam zu, wie der Steuerberater das gemacht hat, das war bis zu wenig ein Quadratmeter. Wir haben gesagt, das ist zu wenig. Wir haben doch Bescheid gegeben, wie viele Quadratmeter wir haben. Naja, das hat irgendwie den Computer gemacht. Aber wir haben gesagt, das ist falsch. Wir möchten, dass das ehrlich ist. Aber unsere Nachbarn, die haben nicht zählt, die haben weniger Quadratmeter als eigentlich. Finde ich nicht so gut. Ja, viele Menschen gebrauchen den Namen unseres Gottes als Fluchwort. Nicht wahr, das hören wir öfter mal. Oh, Jesus, wissen Sie nicht, dass er Gott ist? Können wir ihm sagen? Ja, Jesus, wir loben ihn und preisen ihn. David betete, dass Gott ihm ein reines Herz schaffen würde. Und Jesus verheißt denen, die ein reines Herz haben, dass sie Gott schauen werden. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich ein reines Herz habe, weil ich möchte Gott schauen. Jeremia verheißt einen neuen Bund, dass Gott das Bundesgesetz in das Herz des Menschen schreiben wird. Und Hesekiel, haben wir schon gelesen, wird das Herz aus Stein entfernen und ein Herz aus Fleisch schenken. David hatte eine ganz besondere Aufgabe. Er wurde König werden. Und der Heilige Geist kam auf ihn und verließ ihn nicht. Und der Heilige Geist lebt in uns, oder? Er ist da, er offenbart Sachen, er offenbart, wer wir umkehren sollen. Er schenkt neue Kraft, er schenkt die Gaben. Das ist so gut. Und Gott sieht anders, er wählt anders. Wenn wir an sein Volk denken, ja, sie waren Nomaden. Ich meine, wer würde vielleicht ein Nomadenvolk aussuchen als sein besonderes Volk? Und dann waren die Sklaven, hebräische Sklaven. Gott suchte sie aus, sein Volk zu sein. Maria, eine junge Frau, dürfte Gott zur Welt bringen. Und Jesus wählte ganz einfache, schräge Gestalten als seine Jünger aus. Ich war Fischer, Zöllner, Zeloten. Und Paulus erfährt, dass wenn er schwach ist, wirkt Gottes Stärke. Gott wählt David aus. Er war übrig geblieben. Jesaja sagt, der Vater, ach ja, der Jüngste ist noch übrig. Er meint, da ist so ein Rest da, das ist nicht wirklich so wert. Er ist dann sehr jung. Und dieser Rest, das was übrig ist, nimmt Gott und legt seinen Segen auf und legt seinen Geist hinein. Und wenn es uns vorkommt, dass wir nur ein bisschen Hoffnung haben, nur ein Rest Hoffnung oder nur ein Rest an Glauben oder nur ein Rest an Liebe, ein Rest an guten Willen, nimmt Gott das und macht was Großes daraus. Und darum dürfen wir uns Gott ganz überlassen. Er möchte uns durchdringen, wie der Geist Jahwes David durchdrang. Und ja, der Geist Gottes befähigt die Gesalbten, sich mehr und mehr an Gott zu freuen, seinem Werke zu sehen in der Natur und in der Geschichte und an den Menschen. Und der Geist Gottes hilft uns, das Rechte zu tun. Manchmal ist es schwer im Leben, schwere Schicksale. Ja, aber Gott ist da. Wir können es ihm abgeben. Er schenkt neuen Mut, neue Ausdauer. Er schenkt uns einen tieferen Blick. Er schenkt uns besseren Ohren. Lothar Sinetti sagte, Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter. Menschen, die aus der Liebe leben, sehen tiefer. Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht. In Jeremia 24, Vers 7, Gott sagt zu uns, und ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen, dass ich der Herr bin. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Denn sie werden sich von ganzem Herzen zu mir bekehren. Amen. Gott schenkt seinen Heiligen Geist. Er schenkt uns dieses Herz, das wirklich von ganzem Herzen zu ihm bekehren will. Mit allem, dass wir ihm einfach alles geben, ihm alles überlassen dürfen. Wir dürfen gleich miteinander Abendmahl feiern. Vielleicht auch als eine Antwort an diesen Predigt. Bevor wir den Abendmahl nehmen, möchte ich einladen, dass wir einen Moment still sind, dass du für dich überprüfst, wie sind die Bilder in deinem Kopf, in deinen Vorstellungen. Musst du was an Gott abgeben? Das Bild, das du vielleicht hast von deinem Ehepartner, und du weißt, Gott sieht doch deinen Ehepartner anders. Oder das Bild von deinen Eltern oder deinen Kindern. Gott hat ein ganz anderes Bild. Gott hat das perfekte Bild, das vollkommene Bild. Oder das Bild von den Menschen, die wir so schwierig finden. Dass wir wissen einfach, Gott weiß, warum das bei ihnen so ist. Er sieht sie. Und wir können es einfach abgeben. Wo wir vielleicht Angst hatten, ja, Flüchtlinge oder Obdachlosen anzusprechen, weil sie etwas anders sind. Dass wir Jesus bitten, dass er kommt, dass er uns ein neues, geändertes Bild gibt. Wir können Gott um Vergebung bitten. Und dann dürfen wir bitten, dass er kommt und dass er uns einfach durchdringt mit seinem Heiligen Geist. Wie bei David. Gesalbt mit Öl. Der bekam den Heiligen Geist, das ihm durchdrang.